Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zwischen den USA und der syrischen Regierung bahnt sich ein diplomatischer Konflikt an. US-Außenministerin Clinton sprach dem syrischen Präsidenten Assad das Recht ab, das Land zu führen. Statt den Wunsch der Bevölkerung nach Wandel zu respektieren, unterdrücke Assad das eigene Volk. Die Regierung in Damaskus wies die Äußerungen als Einmischung in die inneren Angelegenheiten zurück.
Die Gewalt sei wohl eine Reaktion von Assad-Anhängern gewesen, so US-Medien, auf ein Treffen des US-Botschafters mit Syriens Opposition. Kein Gebäude sei geschützt gewesen, die Außenministerin mit harscher Kritik. Assad hat jede Legitimation verloren. Er hat Versprechen gebrochen, er hat sich sogar vom Iran Rat geholt und dabei helfen lassen, das eigene Volk zu unterdrücken. Dem Regime werde es nicht gelingen, heißt es in Washington, so vom eigentlichen Konflikt in Syrien abzulenken. Auch Frankreichs Botschaft hatten die Assad-treuen Protestierer attackiert. Das sei alarmierend, so Europas Chefdiplomatin Ashton, die sich hier mit Clinton über die Nahostpolitik abstimmt. Wir sehen nicht, dass Assad die Opposition in einen Dialog einbindet. Er sollte ernst nehmen, wozu wir ihn aufgefordert haben. Das schließt ein Ende von Gewalt mit ein. Wenn Leute glauben, inklusive Assad selbst, so Clinton, die USA würden insgeheim hoffen, dass er die Unruhen übersteht und danach so weitermacht wie zuvor, dann liegen sie falsch. Damaskus solle endlich internationale Rechtsstandards einhalten.
Die Reaktion Washingtons wird intern als letzte Warnung gehandelt. Denn außer der klaren Aufforderung an Assad, sofort abzutreten, ist nun so ziemlich alles gesagt. Auch der Druck im UN-Sicherheitsrat, Assads Übergriffe zu verurteilen, dürfte weiter wachsen. Und damit auch auf China und Russland, die das bisher blockierten.
In der EU wächst die Sorge, dass die Schuldenkrise in der Eurozone auf immer neue Länder übergreift. Nach Ansicht von Währungskommissar Rehn ist mittlerweile die gesamte europäische Wirtschaft in Gefahr. Im Zentrum der Bemühungen zur Krisenbewältigung steht weiterhin Griechenland. Bei ihren Beratungen in Brüssel schlossen die Finanzminister auch einen Schuldenschnitt nicht mehr aus. Alle Optionen würden geprüft.
Erst kurz vor Mitternacht gingen die Finanzminister der Eurozone auseinander. 8 Stunden lang hatten sie in verschiedenen Zusammensetzungen beraten. Und wenn man dem deutschen Finanzminister folgt, dann war das Ergebnis durchaus überraschend.
Es wird jetzt alles wirklich in den Instrumentenkasten genommen und auf dieser Grundlage werden gemeinsame Vorschläge gemacht. Soweit waren wir vor der Sitzung gestern nicht gewesen. Eine so intensive und ehrliche Debatte über die wirklichen Probleme haben wir bisher nicht geführt.
Was immer die Minister dann seit Ausbruch der Euro-Krise getan haben, gestern entschieden sie sich, auf die Bedenken dieses Herrn keine Rücksicht mehr zu nehmen. Jean-Claude Trichet, der Chef der Europäischen Zentralbank, will alles vermeiden, was wie eine Pleite von Schuldenstaaten gewertet werden könnte. Aber damit blieb er allein. Das ist eine Art einseitige Erklärung der Zentralbank. Aber um vollständig zu sein, haben wir diese Position der EZB in unserer Erklärung wiedergegeben. Neu ist, dass die Laufzeiten der Notkredite an Griechenland und die anderen hilfsbedürftigen Staaten verlängert und die Zinsen dafür gesenkt werden sollen. Weitere Maßnahmen werden geprüft, vor allem um zu vermeiden, dass auch Italien endgültig in den Sog der Krise gerät. Dort blieb trotz aufgeregter Schlagzeilen der Markt für Staatsanleihen heute einigermaßen stabil. Die Zinsen sind gleichwohl mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland und das Land bleibt wegen seiner Schulden anfällig wie die ganze Eurozone. Denn gemessen an seiner jährlichen Wirtschaftsleistung hat Griechenland zwar die höchsten Schulden, aber Italien folgt dicht auf. Selbst Deutschland verzeichnet Schulden, die jene Spaniens übertreffen. Natürlich sind wir uns voll bewusst, dass wir in einem sehr ernsten Stadium der Staatsschuldenkrise sind und das verlangt nach einer umfassenden und systemischen Antwort. Aber wie soll die aussehen? Die Unterschiede im System des Euro betreffen ja nicht nur die Schulden, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit und vieles andere, nicht zuletzt die wirtschaftliche Kultur. Der Euro vereint sehr verschiedene Länder. Manche halten das für seinen Geburtsfehler, aber über dessen Korrektur wird hier in Brüssel nur sehr leise nachgedacht.
Die Bundesregierung setzt auf neue Partnerschaften mit afrikanischen Ländern. Bei ihrem Besuch in Kenia knüpfte Kanzlerin Merkel heute aber deutsche Investitionen an Bedingungen, wie den Kampf gegen Korruption. Nach einem Treffen mit Präsident Kibaki kündigte Merkel eine Millionenspende für das Flüchtlingslager Dadaab an, mit fast 400.000 Menschen das größte der Welt. Nach Kenia wird Merkel noch Angola und Nigeria besuchen.
Angela Merkel auf dem roten Teppich in Nairobi. Im Gepäck der Bundeskanzlerin nicht mehr nur die klassischen Entwicklungshilfethemen, sondern vor allem Wirtschaftszusammenarbeit und Sicherheitspartnerschaft.
Wir schätzen die Rolle Kenias in der Arbeit hier in Ostafrika, gerade auch mit den schwierigen politischen Situationen in Somalia, auch dem Südsudan. Und ich denke, hier gibt es eine Vielzahl von Kooperationsmöglichkeiten, denn die Stabilisierung dieser Länder ist natürlich von allergrößter Bedeutung.
Kenias Präsident Mwai Kibaki lobt die freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern, ebenso wie später Premierminister Raila Odinga. Vertraglich vereinbart wird eine deutsche Wirtschaftsvertretung in Nairobi. Ein fairer Marktzugang wird zugesichert. Wir begrüßen Investitionen aus Europa sehr. Eine einseitige Bevorzugung Chinas gibt es bei uns nicht. Die mitreisende Wirtschaftsdelegation sieht in Afrika einen lukrativen Zukunftsmarkt.
Dieser Kontinent profitiert sehr von den starken Erhöhungen der Rohstoffpreise. Sie bringen eine ganze Menge Geld in eine ganze Reihe von Ländern, die damit jetzt ihre Infrastruktur aufbauen, damit auch den Konsum mittelfristig ankurbeln.
Auch im Gepäck der Kanzlerin 1 Million Euro Nothilfe für die Hungernden, die zurzeit in ganz Ostafrika vor einer Jahrhundertdürre fliehen. Das Geld soll vor allem dem Auffanglager Dadaab in Nordost-Kenia zugutekommen. Dort treffen täglich über 1000 Flüchtlinge aus dem benachbarten Somalia ein, in dem Hilfsorganisationen wegen des dortigen Bürgerkriegs kaum Nahrungsmittel verteilen können.
Die Vereinten Nationen haben Kenia dazu aufgerufen, ein weiteres Lager für die von Dürre betroffenen Flüchtlinge einzurichten. Die Prognose für die Menschen im überfüllten Lager Dadaab sei derzeit äußerst schlecht. Alarmierend nannte das UN-Flüchtlingskommissariat in Genf vor allem den Zustand vieler Kinder. Um den Schutz von Kindern in Krisengebieten ging es heute auch im UN-Sicherheitsrat in New York. Auf deutsche Initiative beschloss das Gremium eine Resolution, durch die Millionen Kinder in Konflikten besser geschützt werden sollen, wie die weltweit fast 300.000 Minderjährigen, die als Soldaten eingesetzt werden.
Bei den Vereinten Nationen in New York war heute zumindest für den deutschen Außenminister ein besonderer Tag. Denn mit Guido Westerwelle übernimmt die Bundesrepublik Deutschland heute für 4 Wochen den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat. Auf eine lange vorbereitete deutsche Initiative wurde einstimmig eine scharfe Resolution zum Schutz von Kindern in Kriegs- und Konfliktgebieten verabschiedet. Nach Schätzungen sind allein in den letzten 10 Jahren über 2 Millionen Kinder durch bewaffnete Konflikte ums Leben gekommen. Geächtet werden durch diese Resolution besonders der Einsatz von Kindersoldaten wie hier im Sudan. Geächtet werden ebenfalls Angriffe auf Krankenhäuser und Schulen, in denen Kinder in Konfliktgebieten häufig zur Zielscheibe werden. Die Hoffnung ist, dass die Resolution dazu beiträgt, die Kinder davor besser zu schützen. Der Außenminister betonte das noch einmal.
Diejenigen, die künftig Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser vornehmen, sie kommen auf eine sogenannte Liste der Schande. Und wer dort gelistet ist, muss mit Sanktionen rechnen, kann also auch für seine Grausamkeiten persönlich verfolgt werden.
Diese Resolution ist ein Fortschritt, sagen das Kinderhilfswerk UNICEF oder die Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes. Aber, und das sagen sie auch, entscheidend ist, dass solche Verbrechen gegen Kinder nun hart und rasch verfolgt werden. Denn nur dann hilft diese Resolution tatsächlich.
Trotz des Diebstahls von Konstruktionsplänen wird die künftige Zentrale des Bundesnachrichtendienstes unverändert weitergebaut. BND-Präsident Urlau erklärte, das entwendete Material betreffe ein Parkhaus und ein Technikzentrum, nicht aber das Herzstück des Gebäudes mit dem Besprechungsraum oder dem Lagezentrum. Gestern war öffentlich geworden, dass die als geheim eingestuften Pläne für die Berliner Baustelle gestohlen wurden. Es wurde befürchtet, dass teuer umgeplant und umgebaut werden muss. Die Bahn will Metalldieben das Handwerk legen. Künftig sollen Kabel und Buntmetalle besonders markiert werden, um den Weg des wertvollen Materials zurückverfolgen zu können. Das Unternehmen will zudem mehr Sicherheitspersonal einsetzen. Wegen der steigenden Preise, unter anderem für Kupfer, haben die Diebstähle auf den Bahnstrecken massiv zugenommen. Dadurch wurden im vergangenen Jahr rund 8000 Züge behindert.
Streckenkontrolle im Abschnitt Potsdam. Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Deutsche Bahn nicht bestohlen wird. Kabel, Oberleitungen oder auch Schienen. Rund 2500 Metalldiebstähle waren es im vergangenen Jahr, die meisten in Ostdeutschland. Das bedeutet einen Anstieg von 40% im Vergleich zum Vorjahr. Der Schaden ist immens.
Es macht uns vor allem zu schaffen durch die Ausfallzeiten. Es berührt viele Kunden, die nicht rechtzeitig zur Arbeit oder zum Termin kommen. Und es geht über die reinen Vermögensschaden, die etwa 10 Millionen im letzten Jahr ausgemacht haben, weit hinaus.
Grund für die vielen Diebstähle. Die Preise für sogenannte Buntmetalle wie Kupfer, Zink oder Blei sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Die Bundespolizei setzt daher nicht nur auf Streckenkontrollen, sondern wendet sich auch an mögliche Käufer.
Bei der Verhinderung der Straftat ist es uns auch wichtig, dass wir Kontakt aufnehmen zu den Schrotthändlern. Das heißt, wir sprechen sie an, wir weisen auf den Phänomenbereich Buntmetalldiebstahl hin und vor allem, dass die Ware, die sie angeboten bekommen, auch gestohlen sein worden könnte.
Rund jeder fünfte Täter wurde 2010 erwischt. Um die Aufklärungsrate zu verbessern, kündigte die Deutsche Bahn an, künftig Metallteile mit sogenannter künstlicher DNA zu markieren. Gestohlene Teile könnten dann rückverfolgt werden.
Den Diebstahl selber kann man nur schwer verhindern, weil einfach die Angreifbarkeit der Bahn durch die große Verfügbarkeit, durch das große Netz einfach zu groß ist.
34.000 Kilometer Strecke, zu viel, um überall präsent zu sein.
Die HSH Nordbank erhält eine neue Zukunftsperspektive. Die EU-Kommission und die Haupteigner Hamburg und Schleswig-Holstein einigten sich auf ein Umbaukonzept. Nach Angaben der Landesregierungen besteht die EU nicht mehr darauf, dass Hamburg und Schleswig-Holstein ihre Mehrheit abgeben. Auch das Kerngeschäft der Bank, die Schiffsfinanzierung, bleibe bestehen. Die HSH Nordbank war während der Finanzkrise mit Milliardenhilfen gestützt worden. Brüssel forderte daraufhin, das Institut neu aufzustellen. Einer der einflussreichsten und umstrittensten Politiker Afghanistans ist tot. Ahmad Wali Karzai, ein Halbbruder von Präsident Hamid Karzai. Er war Vorsitzender des Provinzrates von Kandahar und wurde in seinem Haus erschossen. Die Taliban erklärten, sie hätten einen seiner Leibwächter mit dem Attentat beauftragt. Gegen Ahmad Wali Karzai waren immer wieder Vorwürfe laut geworden, etwa wegen Drogenhandels oder Zusammenarbeit mit der CIA.
Die Ärzte im Krankenhaus von Kandahar konnten Ahmad Wali Karzai nicht mehr helfen. Die Schüsse, die aus nächster Nähe abgefeuert wurden, töteten ihn sofort. Ein Leibwächter soll den jüngeren Bruder des Präsidenten erschossen haben, behaupten die Taliban, die bekannten, den Mord beauftragt zu haben. Ahmad Wali Karzai war ein mächtiger Mann und höchst umstritten. Als Vorsitzender des Provinzrates der Unruheregion Kandahar bekämpfte er die Taliban und kooperierte mit den internationalen Truppen. Gleichzeitig galt er als bestechlich und als Größe im Drogengeschäft des Landes. Trotz dieser Vorwürfe hielt sein älterer Bruder, der Präsident, immer seine schützende Hand über ihn. Heute ist mein Bruder für dieses Land gestorben. Meine Familie teilt nun dieses schreckliche Schicksal mit vielen Familien in Afghanistan. Ich hoffe, dass dieses sinnlose Sterben bald aufhört und wir in Frieden leben können. Die Nachricht vom Tod des jüngeren Bruders erreichte Hamid Karzai während des Besuchs von Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy. Er kündigte den Abzug von 1000 Soldaten an. Der Tod von Ahmad Karzai ist ein schwerer Rückschlag für den Präsidenten, nicht nur persönlich, auch politisch. Denn gerade in der Phase der Übergabe der Sicherheit kann in Kandahar niemand Ahmad Karzai ersetzen und den Kampf gegen die Taliban fortführen. Trotz der vermehrten Anschläge hält die internationale Gemeinschaft daran fest, noch im Juli mit dem Abzug zu beginnen.
Im pakistanischen Grenzgebiet zu Afghanistan haben die USA einen massiven Angriff mit unbenannten Drohnen geflogen. In mehreren Wellen seien Ziele in Nord- und Südwaziristan bombardiert worden, verlautet aus pakistanischen Geheimdienstkreisen. Mindestens 45 Menschen seien getötet worden. Die Bergregion gilt als Hochburg militanter Extremisten. Die Drohnenangriffe könnten die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Washington und Islamabad weiter belasten. Immer wieder kommen dabei auch Zivilisten ums Leben.
Staatstrauer in Russland. Nach dem Schiffsunglück auf der Wolga mit offenbar deutlich mehr als 100 Toten wehten in Moskau die Flaggen auf Halbmast. Ermittler berichten von vielen technischen Mängeln der Bulgaria, die am Sonntag bei einem Sturm binnen weniger Minuten gesunken war. Das vollkommen überladene und ungewartete Schiff sei ohne Lizenz gefahren. An der Unglücksstelle sind weiterhin Taucher im Einsatz, um Leichen zu bergen. Mit Kranschiffen soll das Wrack aus der Wolga gezogen werden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 13. Juli.
Ein Tief, das von Frankreich heranzieht, sorgt heute Nacht und morgen für teilweise unwetterartige Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Winden. Es bestehen entsprechende Unwetterwarnungen des deutschen Wetterdienstes. Im Osten und Südosten ist es heute Nacht zunächst noch klar, während sich von Westen teilweise unwetterartige Gewitter ausbreiten. Am Tag besteht dann vor allem in der Osthälfte Unwettergefahr. Gebietsweise regnet es auch länger andauernd und kräftig. Im Westen viele Wolken, aber nur noch selten Regen. In Gewitternähe Gefahr von orkanartigen Böen. Abseits der Unwetter weht ein mäßiger, an der Küste auch frischer Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In Nordfriesland heute Nacht 11, im Südwesten bis 20 Grad. In der Eifel morgen frische 16, am Inn noch heiße 30 Grad. Am Donnerstag im Norden und Westen gebietsweise Regen und windig, sonst wechselhaft und deutlich kühler. Am Freitag lässt der Regen im Norden nach, im übrigen Land teils wolkig, teils freundlich. Am Samstag zieht von Westen wieder Regen heran.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr. Darin Schuldenkrise in Europa. Fragen von Susanne Holst, dann Bundesfinanzminister Schäuble und Dürrekatastrophe am Horn von Afrika. Die Not der Menschen im größten Flüchtlingslager der Welt.